Verehrte Hörer, ganz herzlich grüße ich euch in dem teuren Namen Jesu Christi. Auch heute wollen wir über das Pfingsterlebnis, über die Erfüllung mit der Kraft des Heiligen Geistes sprechen. Viele Gläubige sind neu aufmerksam geworden, dass die biblischen Verheißungen noch heute ihre Gültigkeit haben und dass wir auch in dieser Zeit die gleichen Erlebnisse mit Gott machen können. In den christlichen Kreisen ist von der charismatischen Bewegung die Rede, die eigentlich durch alle christlichen Kirchen und Freikirchen hindurchgeht, wo Menschen zusammenkommen, um, wie sie sagen, das Pfingsterlebnis zu machen. Uns geht es darum, die gesamte Heilige Schrift als Grundlage für unseren Glauben und die Verkündigung zu nehmen. Es geht nicht nur einseitig um ein Pfingsterlebnis, sondern darum, dass alle Verheißungen Gottes und die gesamte biblische Verkündigung auf den Leuchter gestellt wird. Um zu beweisen, dass die Gläubigen auch noch nach Pfingsten das gleiche Erlebnis gemacht haben, müssen wir in Apostelgeschichte 10 nachlesen. Dort hat Petrus im Hause des Cornelius ganz schlicht und einfach über das gesprochen, was durch Jesus Christus geschehen ist. Dass er zwar am Kreuz getötet, aber von Gott am dritten Tage auferweckt und sichtbar erschienen ist. Nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott zuvor erwählten Zeugen. Vers 39, die wir nach seiner Auferstehung von den Toten mit ihm gegessen und getrunken haben. Wir können uns heute kaum vorstellen, wie überwältigend es für die Jünger gewesen sein muss, ihren Meister nach seiner Auferstehung in ihrer Mitte zu haben. Er sprach mit ihnen über die Geheimnisse des Reiches Gottes. Er teilte ihnen die letzten Aufträge, aß und trank mit ihnen. Die Glaubensgewissheit in den Jüngern muss gewaltig gewesen sein, denn sie hatten beides erlebt, die Kreuzigung und die Auferstehung. Sie hatten Jesus Christus als Lamm Gottes in Niedrigkeit ans Kreuz gehen sehen und dann haben sie ihn als den erlebt, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist, als den, der Tod, Hölle und Teufel besiegt hat. Es heißt weiter in der Apostelgeschichte, während Petrus noch in dieser Weise redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die seine Ansprache hörten. Da gerieten die Gläubigen jüdischer Herkunft, die mit Petrus gekommen waren, in das höchste Erstaunen darüber, dass auch über die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen war, denn sie hörten sie mit Zungen reden und Gott preisen. Vers 44. In derselben Weise wie in Jerusalem zu Pfingsten, so fiel auch hier der Heilige Geist mit demselben Resultat, dass die gläubig gewordenen so unter die Leitung des Heiligen Geistes kamen, dass nicht sie, sondern der Geist selber durch sie in anderen Sprachen reden konnte. In Apostelgeschichte 2, Vers 2 lesen wir über die erste Geistesausgießung. Da entstand plötzlich ein Brausen vom Himmel her, wie wenn ein gewaltiger Wind daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie weilten. Und es erschienen ihnen Zungen, wie von Feuer, die sich zerteilten und von denen sich eine auf jeden von ihnen niederließ. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und begannen in anderen Zungen zu reden, wie der Geist es ihnen eingab auszusprechen. Wir sehen hier ein zweifaches Erlebnis. Es war nicht nur Heiliger Geist, der über die Gläubigen kam, sondern das göttliche Feuer, das neue Zungen formte und sich auf jeden von den Gläubigen niederließ. Von jetzt ab sollte der Mund und insbesondere die Zunge in den Dienst Gottes gestellt werden. Es ging nicht nur darum, dass die Gläubigen in einer anderen Sprache redeten, sondern Zunächst musste einmal das göttliche Feuer herabkommen und die Zungen der Gläubigen durchglühen und sie völlig reinigen und läutern. Erst dann konnte sich der Geist Gottes wie eine Salbung über sie ergießen. Das bringt uns zu der Verheißung, ihr werdet mit Geist und Feuer getauft werden zurück. Die meisten sprechen nur von der Geistestaufe und vergessen von dem göttlichen Feuer, das zunächst die Zunge der Gläubigen völlig reinigen muss. Von Natur aus ist die Zunge des Menschen das größte Übel, das es auf Erden gibt. Jakobus führt aus, dass die Zunge des natürlichen Menschen vom Feuer der Hölle und von einem tödlichen Gift durchdrungen ist. Diese Zunge soll nun in den Dienst Gottes gestellt werden. Selbst Gläubige, die das Erlebnis der Geistes- und Feuertaufe nicht gemacht haben, richten mit ihrer Zunge unheilbaren Schaden an. Gott will, dass wir ihm völlig ergeben und geweiht sind, und dazu gehört es, dass wir mit Geist und Feuer getauft werden. Wir als Gläubige in dieser Zeit können nicht die Erfahrungen einzelner Menschen als Maßstab nehmen, sondern das, was uns in der Heiligen Schrift gesagt wird. Hätten wir nur einen Bericht vom Pfingsttage über die Ausgießung des Heiligen Geistes, dann könnten die Menschen mit Recht argumentieren, dass Pfingsten einmalig war. Doch dem ist nicht so. Wir lesen in Apostelgeschichte 10, dass die gläubig gewordenen aus den Heiden das gleiche Erlebnis gemacht haben wie die gläubig gewordenen aus den Juden. Petrus führt aus, kann wohl jemand diesen Leuten, die den Heiligen Geist ebenso wie wir empfangen haben, das Wasser versagen, dass diese nicht getauft würden? Wo immer der Heilige Geist fällt, ob in Jerusalem oder in Samarien, ob sonst wo in der ganzen Welt, wird das gleiche Resultat offenbar werden. Die gläubig gewordenen sind in dieser Zeit oft mit weniger zufrieden, als ihnen von Gott aus zugedacht ist. Viele christliche Kreise behaupten, den Heiligen Geist empfangen zu haben, als sie gläubig wurden, oder bei manchen anderen Gelegenheiten. Doch dann müssen wir uns die Frage stellen, ob sich Gott in unserem Leben und in unserer Gemeinde in derselben übernatürlichen Weise kundgetan hat, wie es im Urchristentum nach Ausgießung des Heiligen Geistes geschah. Die Gemeinde Jesu Christi muss jetzt am Ende in der gleichen Kraft und Lehre stehen wie am Anfang. Doch das ist nur möglich, wenn wir dieselbe Kraft aus der Höhe empfangen und die Lehre der Apostel als allein verbindlich und maßgebend annehmen. Es ist unmöglich, für jemand dieses Erlebnis der Taufe mit Geist und Feuer zu empfangen, solange er innerlich dagegen ist. Jede Verheißung Gottes kann nur dann in unserem Leben erfüllt werden, wenn wir sie von ganzem Herzen als notwendig ansehen und glauben, dass Gott sie uns geben wird. Wer nur betet, o Gott, wenn es dein Wille ist, weicht der eigentlichen Sache aus. Der Wille Gottes ist uns in diesem Punkt sowie in allen anderen biblischen Punkten ganz klar vor Augen geführt worden. Wir müssen uns auf die Verheißungen Gottes stellen und ihn im Glauben bitten, sie zu erfüllen. Verehrte Hörer, liebe Brüder und Schwestern, vielleicht sind einige unter unseren Hörern, die nicht die Möglichkeit haben, in einer biblischen Gemeinde die Verkündigung des Wortes Gottes mitzuerleben. Wir wissen, dass geschrieben steht, der Glaube kommt aus der Predigt. Wenn eine Predigt dagegen gehalten wird, so wird kein Glaube entstehen können. Doch wenn aus der Predigt des Wortes klar und deutlich hervorgeht, dass bei Gott kein Ansehen der Person ist, und dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Und dass es für die Gläubigen aller Zeiten während der neutestamentlichen Gemeinde eine Verheißung ist, mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgerüstet zu werden. Dann haben wir ein biblisches Fundament unter unseren Glaubensfüßen und können Gott bei seinem Worte nehmen. Auch diejenigen, die in der Zerstreuung wohnen, werden doch sicherlich die Möglichkeit haben, irgendwo nach dem Wort der Schrift, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, zum Gebet zusammenzukommen. Es ist notwendig, dass wir unsere innere Einstellung gemäß der Schrift ausrichten lassen, denn nur so können die Verheißungen Gottes sich erfüllen. Es ist nicht unsere Aufgabe, uns darüber zu sorgen, welche Begleiterscheinungen dieses Erlebnis haben wird. In der Heiligen Schrift ist uns auch darüber genug gesagt worden. Die Verheißung des Propheten Joel haben wir bereits in der letzten Predigt zitiert. Gott sprach, ich werde von meinem Geist auf alles Fleisch ausgießen. Und dann werden die Dinge genannt, die durch die Ausgießung des Heiligen Geistes offenbar werden. Weissagungen, Gesichte, Offenbarungen, Träume. Ja, wir können dem Herrn nicht sagen, welche Geistesgaben er durch uns betätigen soll. Möge er tun, was ihm gefällt. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen im Namen Jesu Christi für dein teures und heiliges Wort, das du uns bis in diese Zeit erhalten hast. Ich bitte dich jetzt, komme mit der Kraft des Heiligen Geistes auf alle, die dein Wort jetzt gehört haben, sei ihnen nahe und schenke ihnen das Erlebnis der Geistes- und Feuertaufe. Ich bitte es in Jesu Namen. Amen.